Wie kann man das? Wie viele Personen kann man einladen? Wie sind die Beschränkungen? Und es war dann ganz lange so, weil die Hochzeit in Holland stattfand, dass 50 Personen Maximum waren an Gästen, die man einladen konnte. Und mein Sohn und meine Schwiegertochter haben dann eine 50er-Gästeliste und im Glauben aber eine 100er-Gästeliste auch geschrieben, weil so viele wollten sie eigentlich einladen. Und sie haben gehofft, dass sich da irgendwas auch noch verändert. Und dann wussten wir so im August, September, das war dann nicht die schlechteste Zeit zu heiraten, so bevor es dann jetzt im Herbst wieder mehr wurde mit den Zahlen, mit den Inzidenzen. Und es war dann tatsächlich so, dass Mitte September eine Verlautbarung kam von der holländischen Regierung, dass am 25. September diese 50er-Grenze fällt. Und an diesem Tag haben sie geheiratet. Also, das ist der Hammer. Die haben wirklich, an diesem Tag fiel diese Grenze und wir konnten eine wunderbare Hochzeit feiern und haben richtig abgedanced und so. Und das war richtig schön. Und da bin ich Gott total dankbar. Und ich finde es so schön, dass ihr jetzt, und das passt ja in die Adventszeit, dieses Thema Licht auch habt für diese Predigtreihe, und ich schätze auch den Uwe sehr, der ja letzten Sonntag gepredigt hat und auch wieder kommt. Ich habe sozusagen die Sandwich-Predigt heute, gell, zu diesem Thema Licht des Lebens. Und möchte mit euch so einsteigen. Genau, ich drücke jetzt einfach hier mal drauf, gell? Und dann müsste das einfach kommen, oder? Ja, genau. Ja, jetzt sehe ich es ja auch. Ein bisschen zeitverzögert. Würde gern mit euch noch, und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitbeten, so ein paar Psalmworte, wo wir dann auch gleich sehen, dass das Wort Licht vorkommt, dass wir wirklich in diese Tore heute mit Dank eingehen, dass ihr euch auch mal überlegt, vielleicht so wie ich gerade, wenn man das Jahr, das jetzt schon zu Ende geht, gell, wenn man das Revue passieren lässt, für was ihr auch vielleicht besonders dankbar seid. Und dass wir gemeinsam sprechen. Und wenn ihr wollt, sprecht doch einfach mit mir. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Wie kostbar, oh Gott, ist deine Gnade. Menschen dürfen den Reichtum deines Hauses genießen, und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und Jesus, du bist das Licht der Welt, das alle Nacht und alle Finsternis erhellt. Das bekennen wir heute Morgen. In deinem Licht, Jesus, sehen wir das wahre Licht, das Licht des Lebens. Und ich lade dich ein, durch deinen guten Heiligen Geist in uns kräftig zu strahlen, dass unsere Herzen wirklich hell werden, dass diese strahlende Helligkeit deines Lichts unsere Herzen erfüllt. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen heute Morgen einen Bibeltext anschauen. Ich möchte mich da auf einen Text auch konzentrieren, in dem ganz viel drin steckt, in dem ganz viel Licht vorkommt. Das ist eine Stelle aus dem 2. Petrusbrief, die ich euch gleich dann auflegen werde. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal beim Fahren nachts mit dem Auto geblendet wurde von jemandem, der da zu spät sein Fernlicht ausgeschaltet hat. Also so richtig geblendet werden. Oder wer von euch hat schon mal erlebt, dass er mal zu lang in die Sonne geguckt hat? Ja, also das sind ja Dinge, die wir kennen. Aber diese Geschichte, um die es jetzt geht, die hat Petrus erlebt. Und das ist ein Lichtflash, dem jede Lasershow und Lichtshow nicht standhalten kann. Ja. Also der hat so viel Licht erlebt, dass er sein ganzes Leben davon gezehrt hat, und in einem Brief, den er geschrieben hat an ganz viele Christen, die in unterschiedlichen Orten zerstreut waren, hat er dann von diesem Erlebnis berichtet. Und da möchte ich euch erstmal dieses Erlebnis erzählen, dass wir, wenn wir dann diesen Brief, diese Verse aus diesem Brief lesen, diesen Bezug haben und uns besser vorstellen können, was Petrus eigentlich meint. Das ist tatsächlich die Geschichte, als Jesus mit Johannes und Jakobus und Jesus auf diesen Berg ging, den Berg der Verklärung. Und da passieren dann Dinge, und das ist dann in Matthäus 17 so beschrieben, dass auf einmal, also die waren ja erstmal mit Jesus allein da oben, und dann auf einmal beginnt das Gesicht von Jesus zu leuchten wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß, strahlend weiß wie das Licht. Und plötzlich kam eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Also mehr Licht geht nicht. Die waren geflasht, die waren geblendet. Und ich kann mir vorstellen, dann war ja auch noch nicht nur das ein optisches Spektakel, sondern sie hörten auch diese Stimme aus dem Himmel, die dann, wo der Vater zu Jesus sagt, guck mal, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude und Wohlgefallen habe. Und Petrus wird in dieser Geschichte bei Matthäus so beschrieben, ich kann mir vorstellen, die haben jetzt erstmal überhaupt nichts gesagt, voller Schrecken, so wäre es uns wahrscheinlich auch gegangen. Aber dann hat Petrus gesagt, oh, diese Lichtherrlichkeitswolke, die ist auch irgendwie nett, das ist angenehm. Jesus, lasst uns doch, ich möchte dir drei Hütten bauen. Eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. Und ich dachte irgendwie, ist da ein Baumarkt in der Nähe, dass der da irgendwie so drei Hütten baut? Und vor allem, wie erkannte der, dass es der Mose und der Elia sind? Ja, also offensichtlich hat er die erkannt. Egal. Auf diese Erfahrung bezieht sich Petrus, wenn wir jetzt in 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 21 lesen. Und deswegen habe ich das so einen Vorspann gemacht, so einen längeren. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Es ist nicht stark, dass es mal so einen Brief gibt, wo Petrus was schreibt, was wir auch im Evangelium lesen, und wir eine ganz tolle Möglichkeit haben, auch die Art und Weise, wie Petrus das beschreibt, was er erlebt hat, als Wort Gottes, wie er damit umgegangen ist, auch zu sehen, was hat Gott uns auch dadurch zu sagen. Also soweit mal bis hierher. Petrus berichtet, dass er mit Johannes und Jakobus, und war Jesus dabei, dass er Augenzeuge war, dieses Licht des Lebens mit eigenen Augen gesehen zu haben. Nicht nur vom Hörensagen, sondern mittendrin statt nur dabei, wie man so schön sagt. Petrus hatte ja vor diesem Moment und danach Jesus so als normalen Menschen, kann man bei Jesus ja auch nicht unbedingt sagen, gell? Aber er hatte ihn mehr normal erlebt. Ja? Und jetzt auf einmal erlebt er Jesus in einer ganz anderen Facette, ja, dieses helle, gleißende Licht, diese Erscheinung. Und wenn wir jetzt Petrus interviewen könnten, wenn er jetzt hier wäre und wir würden sagen, Petrus, wir würden gern mal von dir hören, wie war das für dich denn auf dem Berg der Verklärung? Was würdest du denn da sagen? Was war das Besondere an dieser Begegnung, an dieser Herrlichkeitswolke, an diesem Lichtflash? Und ich glaube, Petrus, ich versuche das jetzt mal so anzunehmen, was er gesagt hätte. Ich glaube, er hätte gesagt, wisst ihr was, wir haben Jesus in diesem Moment in der Gestalt gesehen, in dieser Kraft und Herrlichkeit, in der er wiederkommen wird. Das war jetzt nicht nur der Jesus, mit dem ich unterwegs war und der mir gezeigt hat, wie man Kranke heilt und Dämonen austreibt, sondern ich habe den Jesus gesehen, der am Ende aller Tage in seiner Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Und diese majestätische Größe des Sohnes Gottes, die habe ich gesehen und es lässt mich nicht mehr los. Das hat sich tief in mein Herz hinein gebrannt. Und überraschenderweise, wenn wir jetzt weiterlesen, im Vers 8, das ist interessant, wie es dann weitergeht, dann wird es ein bisschen, dann kommt so ein Shift und dann sagt Petrus, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist und ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. Was geschieht jetzt? Jetzt schreibt Petrus, ihr Lieben, ich habe sogar den Jesus gesehen in der Form, wie er mal wiederkommt. Und das macht mich umso sicherer. Und ich sage euch eins, alles, was im Alten Testament steht, alles, was die Propheten geschrieben haben, das ist sowas von wahr. Ja, das stimmt. Das, was die geschrieben haben, das stimmt. Petrus kannte ja das Alte Testament gut. Und nach dieser Erfahrung sagt er, sicher wie das Amen in der Kirche ist, jedes Wort wird sich erfüllen. Ich bin mir so sicher. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es so ist. Und es ist wie wenn du, vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben ein prophetisches Wort persönlich empfangen und du erlebst, wie das in Erfüllung geht. Das baut deinen Glauben auf. Ja? Du sagst, da ist ein Wort, das gesprochen wurde und ich habe es jetzt an Fleisch und Blut erlebt. Es ist wahr und es stärkt meinen Glauben. Und ich glaube, dass es Gott gibt und dass es wahr ist und dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Ein kleines Beispiel, als ich meine Frau Bea kennenlernte, wir haben damals eine Jüngerschaftsschule zusammen gemacht, da haben wir uns kennengelernt und da hatten wir mal das Vorrecht, dass jemand da war, der eine prophetische Gabe hatte und er hat prophetische Worte gesprochen und über meine Frau hat er gesprochen und er kannte die Null. Ja? Ich sehe zwei Dinge, die du tust, hat er zu meiner Frau gesagt. Das eine ist Krankenschwester und das andere ist Administration und seit 15 Jahren macht sie diese beiden Dinge. Ja, zwei Tätigkeiten, sie arbeitet in der Pflege und sie arbeitet in einem Büro. Und wo ich dachte, das kannst du nicht machen. Ja? Und es stärkt den Glauben so, wenn du ein Wort Gottes auch siehst, wie es sich erfüllt. Und Petrus hatte ja ganz viele davon. Ja? Also er sagt ja, ich wiederhole es nochmal, wir haben die Botschaft der Propheten, da meint er die alttestamentlichen Propheten, die durch und durch zuverlässig ist, ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. Und es könnte sein, dass er zum Beispiel, und das habe ich jetzt rausgenommen, weil das zum einen ein schönes Wort ist, wo wieder Licht vorkommt und weil es auch mit Weihnachten so zu tun hat, das Volk, das im Finstern wandelt, Jesaja 9,1, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig, Vater, Friede, Fürst. Die Voraussage auf das Licht des Lebens und Petrus konnte sagen, ja, das habe ich mitgekriegt, das hat sich erfüllt. Das habe ich, das erlebe ich mit meinen eigenen Augen. Das, was Jesaja vor 1000 Jahren gesagt hat, das kann ich bezeugen, ja, das ist jetzt passiert, das ist in Erfüllung gegangen. Und es ist so stark. Und jetzt schauen wir, weil das ganz wichtig ist für das, was jetzt kommt. Also nochmal, er sagt, alles, was die Propheten geschrieben haben, an das sollen wir uns halten, an das prophetische Wort, an die Botschaft. Denn sie, also dieses prophetische Wort, diese Botschaft, ist wie eine Lampe, die in einem dunklen Ort scheint. Gegenwart. Jetzt kommt eine Spannung in dieses Wort hinein. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Und das liegt in der Zukunft. Jetzt bekommen wir eine Spannung in dieses Wort rein. Ich nenne es mal eine prophetische Spannung, in der wir alle sind. Von der biblischen Schau her ist es Nacht, eine Zeit der Nacht, in der wir leben. Weil Jesus, wenn das Licht des Lebens wiederkommt, das liegt in der Zukunft. Jesus wird wiederkommen, das hat Petrus gesehen. Und er sagt, jetzt haben wir, eigentlich ist es eine Zeit der Nacht, aber wir haben das Wort Gottes. Und das sollen wir wie eine Lampe, wie ein Licht nehmen und behandeln. Ich habe hier so eine Lampe dabei, so eine Stirnlampe. Und die finde ich richtig klasse, ja. Ja, und zwar die kann man sogar verschieden einstellen, ja, ich drücke mal ein bisschen so drauf. Und die habe ich seit ganz vielen Jahren und immer mal wieder, ich habe die mal auf dem Ranger Camp dabei gehabt. Und wenn man dann nachts irgendwie mal aus dem Zelt muss, weil so ein Kind sagt, ich muss aufs Klo und so, und dann gehst du mit dem Kind in den Wald und haben nämlich die Stirnlampe und lauf da und dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ja, auf das will ich ein bisschen raus. Oder auch wenn ich was nachts aus meiner Gerätehütte brauche, irgendein Werkzeug, dann nehme ich meine Stirnlampe. Das Gute ist, ich habe meine Hände noch frei. Ja? Also ich habe einfach eine Lampe, die in der Nacht mir den Weg ausleuchtet und mir zeigt, wo es hingeht. Und das ist die Situation, in der wir eigentlich stehen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich habe manchmal im letzten Jahr gedacht, wow, Gott, wo bist denn du eigentlich noch in dieser ganzen Corona-Krise? Es ist alles so ein bisschen unsicher. Und ich glaube, und das ist auch das, was der Heilige Geist immer wieder mit uns macht, dass wir wieder in das Wort reinschauen und auf die Hoffnung schauen, die uns gegeben ist und uns nicht von den Umständen abhängig machen, in denen wir stehen. Bevor ich da nochmal drauf eingehe, wenn ihr euch den zweiten Teil hier anschaut von diesem Wort, haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Das ist eigentlich ein eigenartiges Wort. Morgenstern sagt man manchmal zur Venus, ja, zu dem Planeten Venus, weil er Morgen- oder Abendstern, weil er in der Regel der hellste Stern ist, den wir am Himmel sehen und dann schon hell strahlt, bevor dann der Morgen kommt. Und was mir gar nicht so klar war, und das habe ich nochmal nachgeschlagen, dass Jesus selber in der Offenbarung in den letzten Versen, ich muss mal ganz kurz was trinken, und da kommen wir wieder in diese Spannung rein. Jesus sagt, könnt ihr nachlesen, letztes Kapitel der Offenbarung, dieses wunderbare Wort, ja, ich komme bald, sagt Jesus. Bald ist natürlich so relativ. Ich komme bald, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und in Vers 16 im Kapitel 22 der Offenbarung sagt Jesus, ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Ist es nicht herrlich? Und was interessant ist, und das kann ich jetzt nicht sicher behaupten, aber es gibt in der Forschung, meint man, dass vielleicht sogar der zweite Petrusbrief der letzte Brief, also das späteste Dokument des Neuen Testaments war, das überhaupt geschrieben wurde. Also es wurde sehr, sehr spät geschrieben. Und es ist immer interessant, wie jetzt Petrus auf so ein Wort Morgenstern überhaupt kommt. Ja? Also wie das dann hier ausgedrückt ist. Er führt, und diese zwei Verse möchte ich noch dran nehmen, weil Jesus hier nochmal was dringlich macht. In diesem Zusammenhang, liebe Brüder und Schwestern, ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Das haben die sich nicht ausgedacht. Das ist keine Fabel, das ist keine ausgeklügelte Geschichte. Anders gesagt, sagt Petrus, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt, vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Also Petrus sagt eigentlich das dritte, das vierte Mal, ihr Lieben, das Wort ist verlässlich, es ist wahr, es wird sich alles erfüllen, was in diesem Wort steht. Und jetzt schauen wir nochmal hier rein, denn es ist genau diese Spannung. Jetzt ist diese Zeit der Dunkelheit. Wir haben das Wort Gottes, wir haben dieses Wort der Hoffnung und es soll uns jetzt eine Lampe sein. Und wisst ihr, was mich am meisten angesprungen hat an diesem Vers? Und das habe ich so auch wie so eine innere Last auch mitgebracht heute Morgen. Ich habe euch vorher gesagt, es gab manchmal Momente im letzten Jahr, wo ich gedacht habe, Gott, wo bist du eigentlich noch? Manchmal sind wir in der Gefahr. Wir sind als Christen vielleicht früher in der Gefahr gewesen, dass wir zu weltfremd waren. Ja, und wir haben einmal über den Dingen geschwebt. Und heute sind wir besser geworden, wir sind alltagstauglich geworden, wir haben begriffen, dass wir Licht und Salz sind. Aber wisst ihr, was wir nicht verlieren dürfen, ist diese Ewigkeitsperspektive. Es ist die Perspektive dieser Herrlichkeit Gottes, die unser Leben bestimmt. Sonst bestimmen uns zu sehr unsere Umstände, wenn ihr wisst, was ich sagen will. Sonst sind wir so dick drin in diesen Dingen, in diesen Sorgen des Alltags. Wenn wir aber von diesem Licht des Lebens, von dieser Ewigkeitsperspektive herkommen, die Petrus erlebt hat in dieser Lichterfahrung, hey, da werden manchmal die Probleme, in denen wir stehen, kleiner, weil diese Ewigkeitsperspektive uns bestimmt, weil die unsere Perspektive ist. Woran, und da möchte ich dich fragen, hast du eine Ewigkeitsperspektive? Ich habe gespürt, dass der Heilige Geist mich neu fragt. Christoph, hast du eine Ewigkeitsperspektive? Das ist ganz wichtig für diese Zeit, in der wir so viel, wenn wir Nachrichten hören, die nächste schlechte Nachricht nach der anderen hören. Ihr Lieben, wir brauchen wieder diese Ewigkeitsperspektive. Und woran kann ich erkennen, dass ich die habe? Ich mache euch mal ein paar Beispiele. David betet im Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Brauche keine Angst haben, wenn ich eine Ewigkeitsperspektive habe. Oder wie es Luther krass ausgedrückt hat, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und nach der Erde. Und David betet im Psalm 84, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle des Hauses Gottes stehen, als dort wohnen, wo Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive. Und ich möchte mit euch ganz offen sein heute Morgen. Ich habe, Bea und ich, wir sind vernetzt mit einigen Personen so in Deutschland, wo wir auch gemeinsam vor Gott für unser Land stehen. Und wir sind seit einigen Jahren miteinander unterwegs. Und wir haben auch, wir beten da nicht nur, sondern wir machen uns auch verletzlich. Da ist eine Offenheit hineingekommen in unsere Beziehungen. Wir merken, wir können uns nichts mehr vormachen. Und da hat neulich einer das Impfthema reingebracht. Und ich dachte, jetzt wird's interessant. Und das wisst ihr alle, um was es jetzt geht. Ja. Jetzt wird's interessant. Und dann hat jemand gesagt, lasst uns jetzt mal darüber reden. Aber lasst uns nicht streiten darüber, sondern lasst uns mal, jeder darf sagen, was er für eine Haltung dazu hat. Ich lasse mich impfen, weil, oder ich lasse mich nicht impfen, weil. Und jetzt hören wir uns zu und jetzt reden wir nicht irgendwie übereinander, sondern wir lassen das stehen, was wir hören. Und es war wirklich gut und ich habe schon auch manchmal geschluckt, wo ich dachte, oh, das hätte ich jetzt bei dem aber nicht gedacht, dass der so und so denkt. Aber wisst ihr, das war, auch wenn das ein gefährliches Thema ist, da muss man auch gut miteinander umgehen. Das ist gut, wenn man das moderiert. Es war wertvoll. Und ich habe gedacht, und das möchte ich euch mitgeben, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben, wenn das Licht des Lebens Jesus in unserem Herzen wohnt, dann ist es wichtig, dann ist die Frage an uns, sind wir so tief in seiner Liebe verwurzelt, dass wir nicht angstgetrieben sind in Diskussionen, sondern sind wir lichtgetrieben. Ja, sind wir von diesem Licht des Lebens getrieben? Können wir uns lieben, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben? Das ist der Punkt. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ich weiß gar nicht, wenn jetzt Jesus hier wäre, hätte der sich positioniert in der Impffrage? Ich glaube nicht. Jesus hätte gesagt, falsche Frage. Ich möchte wissen, ob er euch liebt. Ich möchte wissen, ob diese Liebe, dieses Licht des Lebens in euren Herzen ist. Und dann kann es vielleicht sein, dass du, weil ich dir auch einen freien Willen gegeben habe, so entscheidest und so reagierst und du entscheidest so. Und wichtig ist, dass ihr euch liebt. Ich möchte das euch als Vorschlag mitgeben. Amen. Weil wir brauchen das als Leib Jesu. Wenn wir nicht von der Ewigkeitsperspektive her diskutieren, dann kommen wir auf ganz, ganz gefährliche Pfade, die uns nicht gut tun. Weil das ist nicht das Entscheidende, was jetzt richtig oder falsch ist, sondern das Entscheidende ist, ob wir lichtgetrieben sind, ob wir von der Ewigkeit her getrieben sind, ob dieses Licht des Lebens in unserem Herzen lebt. Und ich möchte schon zum Ende kommen und euch noch ein Zeugnis erzählen. Der Uwe Dahlke hat ja einen schönen Bibelvers auch gebracht aus 2. Korinther 4, wo es heißt, diesen kostbaren Schatz, dieses Licht des Lebens, das unser Herz erhält, tragen wir in uns als zerbrechliches Gefäß. Und ich finde es auch schön, wie zerbrechlich Jesus war. Ja, er war ja nicht nur der in einem majestätischen Licht kam bei dieser Begegnung mit Petrus, sondern er ist als Kind in einem dreckigen Stall geboren, hilflos, ausgesetzt. Das dürfen wir auch nicht vergessen, gell? Wie stark auch dieser Gegensatz war. Ich habe vor einigen Wochen eine Anfrage bekommen von einer Familie, die vor 10 Jahren, also das haben 2 Kinder und vor 10 Jahren wurde ihr erstes Kind gesegnet. Von einer Frau, die als Pastorin arbeitet und die hat es damals bei denen zu Hause gemacht, weil die haben mit Kirche nichts am Hut, die Leute. Haben aber trotzdem gesagt, könntest du unser Kind segnen? Und die haben mich jetzt gefragt, wir haben da vor 10 Jahren, unser erstes Kind wurde gesegnet und es hat uns so gut getan, wir segnen seither unsere Kinder jeden Tag. Wir gehen nicht in die Kirche, haben da eigentlich nichts am Hut, könnten Sie, Herr Stump, unser Kind segnen? Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Schöne Möglichkeit. Und übrigens, wir haben noch eine andere Familie, also eine Frau mit ihrem Lebensgefährten, die sind so seit 6, 8 Jahren auf dem Boot, so auf der Welt unterwegs, reisen. Und die hat jetzt auch eine Tochter gekriegt und die würde ich auch gern segnen lassen. Ob ich das auch mache? Dann sage ich, ja, okay, machen wir. Und habe ich mich mit denen getroffen. Und das war dann schon interessant, weil natürlich das Gott-Thema natürlich ein, wie soll ich sagen, die haben natürlich ein bisschen anders gedacht über Gott als ich. Und die eine hat dann sogar gefragt, Herr Stumm, könnten Sie bei der Segnung das Wort Gott weglassen? Und da dachte ich, boah, jetzt wird's spannend. Ich habe dann gesagt, ich glaube nicht, dass ich das weglasse, denn Sie kriegen von mir eine christliche Segnung. Sonst könnten Sie zu einem buddhistischen Mönch gehen. Das habe ich schon gesagt. Aber ab diesem Moment begann der Heilige Geist zu mir zu sprechen und hat gesagt, liebe diese Menschen, bring mein Licht rein und geh da so weit du kannst ihnen entgegen. Und es hat mich richtig geweitet, ja. Und das war dann richtig stark. Wir haben in der Vorbereitung dann beschlossen, natürlich haben wir keine frommen Lieder gesungen. Ich habe dann Lieder mit der Gitarre eingeübt. What a Wonderful World, Louis Armstrong. Und aus dem Tarzan-Musical, Halt mich fest, hab keine Angst, denn dir gehört mein Herz. Bis in alle Ewigkeit. Ich dachte, wow, was für ein Lied. Da wird auf einmal, da ist der Text und der wird dann so prophetisch. Das ist voll stark und ich bin da und ich sage euch, da waren 35 Leute im Wohnzimmer, die haben ihre ganze Familie eingeladen. Und ich konnte diese Segnung machen für diese Kinder. Und ich habe nur eins gesagt, da sind jetzt alles Leute drin, die nicht an Gott glauben, die Gott vielleicht als höheres Wesen oder, ich habe gesagt, stumpf, wir haben gemerkt, sie haben so eine positive Energie und so. Da dachte ich, schön eigentlich gut. Wow. Und wisst ihr, was da passiert ist? Gott hat mich Er hat so stark in mein Herz gesprochen, dass ich aus meiner frommen Box rauskommen soll. Und einfach da reingehen und sagen, Jesus, ich habe nur einen Wunsch, diese Ewigkeitsperspektive, die ich habe. Ich weiß nicht richtig, wie ich es jetzt ohne fromme Worte mache, aber gib mir Weisheit. Einfach da was reinzubringen vom Licht des Lebens. Dass diese Menschen einfach berührt werden, dass sie angerührt werden und ich habe dann meinen Mut zusammengenommen. Ich habe im Vorfeld für die Kinder gebetet, weil Jesus hat ja gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und ich habe Eindrücke bekommen für die Kinder und ich habe dann prophetisch gesprochen über den Kindern. Und da sind Tränen geflossen, die Leute haben. Und ich habe das ganz unfromm gemacht, ja. Und ich habe dann einfach volle Kanne Gas gegeben und alles reingelegt, was ich habe. Und ich nur gedacht, Herr, ich will einfach nur, dass dein Licht strahlt hier an diesem Ort. Und dass das wirklich ankommt und dass deine Liebe rüberkommt, dass die Ewigkeitsperspektive rüberkommt. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir Licht sind, dass wir es auch unfromm sind, aber dass wir es zu jeder Zeit sind. Denn wir haben dieses Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Das tragen wir in uns. Also können wir es auch weitergeben. Und zum Schluss möchte ich euch, das ist ein absolut toller Bibelvers und der letzte Bibelvers zum Thema Licht heute Morgen, Jesaja 60, weil er nochmal diese Spannung beinhaltet. Wir könnten ja sagen, ja, wir haben jetzt dieses Licht, jetzt warten wir, bis Jesus kommt, aber das will ja Jesus nicht. Er hat ja uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und bei diesem Wort aus Jesaja 60, das eigentlich über Zion, über Jerusalem ausgesprochen wird, bekommen wir einen wunderbaren Einblick nochmal in diese Spannung. Mach dich auf, werde Licht. Und das sagt Gott zu uns allen. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das heißt, die Herrlichkeit des Herrn wird kommen. Jesus wird kommen. Sein Licht wird kommen. Das heißt aber nicht, dass wir nur so dastehen und warten, sondern wir machen uns auch auf und werden Licht. Wir beginnen, da wo wir sind, Licht zu sein. Wir machen uns auf und werden Licht und dann kommt, es scheint das eine, das andere sogar hervorzubringen, zu beschleunigen. Wenn wir Licht sind, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, seid es noch mehr, gebt Gas, seid Licht der Welt. Denn ich bin schon ganz nah am Warten, ich komme bald, ich bin der helle Morgenstern. Ich klopfe jetzt schon an und wir machen das gemeinsam, wir bringen Licht in die Dunkelheit. Ist es nicht herrlich, dass wir mit Jesus zusammenarbeiten können? Und ich möchte dich heute Morgen segnen mit dem Bewusstsein, dass Jesus dir eine Ewigkeitsperspektive in dein Herz gegeben hat. Und ich möchte es hervorrufen. Und ich habe auch, während wir im Lobpreis standen, auch den Eindruck gehabt, wenn wir heute beten, ist eine Gnade Gottes da, dass etwas aufgerichtet wird in dir von dieser Ewigkeitsperspektive. Dass der Herr heute etwas aufrichtet, dass du über deine Sorgen, über deine Begrenzungen hinaus sehen kannst. Dass Jesus sagt, schau doch mal auf dieses Licht. Schau in dieses Licht hinein. Schau weg von dem Staub deines Alltags und lass dich berühren. Ich segne dich heute Morgen mit dieser Ewigkeitsperspektive, mit Begegnungen in der Advents- und Weihnachtszeit, mit Jesus, dem Licht des Lebens, dem Licht der Welt, der dir seinen Blick geben möchte. Er gebe dir die Gnade, dass du ihm, dem Licht des Lebens, wirklich persönlich begegnen kannst. Er gebe dir Gunst bei Menschen, dass du ein Lichtträger dort sein kannst, wo Gott dich hingestellt hat. Und er segne dich mit innerer Freude und Frieden, den nur er geben kann. Jesus, wie wunderbar ist das, dass du das Licht des Lebens bist. Und wenn wir nur dich haben, wollen wir nichts anderes. Führ uns zurück in dieser Adventszeit an dein Licht. Und dass es uns so sättigt, dass es uns so sättigt, dass wir sagen, Jesus, es ist genug. Und jetzt bin ich gesättigt und jetzt nehme ich das an. Und jetzt freue ich mich in dir. Und es trägt mich jetzt durch. Und jetzt darf ich Licht sein für andere Menschen in meiner Umgebung. Und dazu segne ich euch in Jesu Namen. Amen.